Ich möchte uns zuerst eine bekannte Bibelstelle lesen. Wir haben sie in diesen Tagen schon gehört. Der Schluss vom Johannesevangelium. Unser Thema lautet ja, dem Herrn Jesus nachzufolgen, wohin er geht. Und ich denke, die Grundgefahr des Menschen liegt zuerst in Johannes 21. Wir kennen ja alle die Stelle, wo der Herr Jesus hier Petrus fragt, ob er ihn lieb hat. Er fragt es ja zweimal, hast du mich lieb mit Agape? Und Petrus weicht zweimal aus, was zu dem Zeitpunkt gar nicht falsch ist, weil er hatte ja nicht der Geistersohnschaft. Aber nachdem sich der Herr Jesus hier seelsorgerlich um Petrus, um seine Herzensstellung gekümmert hat, prophezeit er ihm in Vers 18, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und das ist das Zentrum unseres Themas. Wir haben hier die Normalsituation des Jüngers Jesu Christi. Der Herr Jesus selber ist der Hirte unserer Seelen. Er kümmert sich hier um Petrus intensiv und er sieht, wo hier das entscheidend ist. Petrus hatte ihn verleugnet, er fragt ihn hier, liebst du mich wirklich von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte? Und er bejaht es uneingeschränkt. Und daraufhin kommt von Gott der Befehl für die Berufung, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Und jetzt könnte man denken, damit ist ja alles in Ordnung. Der Gläubige hat den Herrn Jesus lieb, er hat seine Berufung bekommen von Gott und die tritt an, dann ist ja alles in Ordnung. Aber jetzt sieht man, wie der Herr Jesus in die Tiefe geht, bis in die letzte Wurzel des Herzens. Wenn man diese Frage ehrlich beantworten will man dem Herrn Jesus folgen, wohin es geht, dann hat es einen Preis für das persönliche Leben. Und man sieht hier, wie Gott das ernst und heilig sieht und wie er hier in die Tiefe geht. Er geht jetzt hin und sagt, du wirst einen Weg gehen, den du selber nicht gehen willst. Du wirst in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie werden mit dir Dinge tun, die du nicht willst. Das heißt, er prophezeit ihm hier einen sehr harten Weg und der ganz entgegen seinem persönlichen, privaten Willen ist, den er ja kannte, der Herr Jesus. Er sagt im Kapitel 2 vom Johannesevangelium, dass man ihm nichts sagen muss über das Herz des Menschen, weil er genau wusste, wörtlich steht dort, was im Menschen war. Und wenn wir uns das näher ansehen, dann sagt er ganz einfach am Schluss, ohne hier näher auf diese Prophezeiung einzugehen, sagt der Herr Jesus ganz einfach, folge mir nach. Das ist ein ganz einfacher Befehl. Egal was kommt, folge mir nach. Und jetzt passiert etwas. In dem Moment, wie das folge mir nach ausgesprochen wird, kommt die Normalreaktion. Und das ist die Gefahr grundsätzlich von uns Menschen. Egal, ob wir uns jetzt mit Verführung auseinandersetzen, mit Endzeit, mit geistlichen Fragen des alltäglichen Gemeindelebens. Es ist völlig egal, wo wir sind. Das steckt drin im Fleisch. Das heißt hier, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen lernen, wenn wir diese Fragen klären wollen, dass das eine ganz private und persönliche Frage ist zwischen Herr Jesus und mir. Keine Theorie. Es geht mir nicht darum, heute Abend Gläubige anzustacheln oder Gläubige gar aufzuputschen, ihnen ins Gewissen hineinzureden, dass sie jetzt in einer Aufwallung bereit sind, zu sagen, jawohl, und wenn es in die Verfolgung geht, ich bin bereit, den Weg des Lammes zu gehen. Das ist mir zu billig. Weil es wird nicht standhalten, sondern mir geht es um was ganz anderes, dass in unserem Bewusstsein etwas zurückbleibt, dass diese ganze Frage allein eine Frage ist, auch gerade endzeitlich, ich zeige nachher, wo auch die Hauptgefahren liegen, dass es eine entscheidende Frage ist zwischen Herr Jesus und mir. Es ist eine Sache wie zwischen Petrus und Jesus, so ist es eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus. Es muss klar sein, will ich den Weg gehen mit meinem Erlöser, mit meinem Heiland, der mich erkauft hat mit seinem kostbaren und teuren Blut, will ich diesen Weg gehen um jeden Preis. Hier war der Preis der Märtyrertod. Bin ich bereit, jeden Weg zu gehen, auch den Weg der Schmach, auch den Weg der Erniedrigung, vielleicht auch der wirkliche Weg einer Schande, wirklich zu gehen und jede Schmach des Christus auf mich zu nehmen, wirklich, wie es in Hebräer geschrieben steht, vor das Lager zu gehen und die Schmach Jesu Christi zu tragen. Aber auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Wirklich allein in völliger Abhängigkeit vom Herr Jesus zu leben und ihm zu folgen, wohin er wirklich geht. Und hier bei Petrus wiesen die Fußstapfen Jesu Christi zum Leiden, zum Elend, zum Märtyrertod. Petrus reagiert menschlich, er dreht sich rum und sieht Johannes. Man fragt, was ist mit diesem? Und das ist oft unsere Reaktion. Anstelle, dass wir uns dem Herr Jesus auf den Altar legen, in aller Heiligkeit gehen wir oft hin und versuchen, ganz raffiniert fromm auszuweichen, indem man dann sagt, ja, ja, aber. Und hier sucht man dann, zum anderen zu schielen. Und das heißt dann, in Vers 22, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist die entscheidende Phase hier im Leben des Petrus. Der Herr Jesus bringt ihm bei. Bei allen Fragen, die man klären kann, gemeindlich, wie man Gemeindearbeit macht, wie man sich mit gegenüber der Endzeit wappnet, was man tut und wie man arbeitet, ist alles in Ordnung. Aber es gibt eine Frage, die hat mit meinen Brüdern und Schwestern zuerst einmal gar nichts zu tun. Die hat auch mit meiner Frau nichts zu tun. Die hat mit meiner Familie nichts zu tun. Die hat nur zu tun mit dem Herr Jesus und mir. Und zwar, das ist genau diese Frage der persönlichen Nachfolge. Das ist die Frage, wie mein Herz zum Herr Jesus steht und was ich bereit bin zu tun. Ob ich bereit bin, in den Fußstapfen des Lammes zu gehen oder nicht, ist der entscheidende Punkt. Wenn der Punkt klar ist, dann setzt die Bibel an einer anderen Bibelstelle relativ deutlich ein, dass es hier gewisse Gefahr gibt. Und die hat mit dem zweiten Gebot zu tun. Ich möchte aber zuerst die Bibelstelle lesen in 2. Korinther 11. Die erste Verse, beginne bei 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel Jesu Christi verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Hier haben wir ja die Thematik, die auch diese Konferenz, ich möchte nochmal betonen, im Außerverhältnis prägt. Es ist wichtig, dass beides in Harmonie ist, dass beides da ist, das Außerverhältnis, dass wir die Gefahren kennen. Dass aber gleichzeitig auch im Innerverhältnis mein Herz in der richtigen Haltung ist. Und hier sieht man vom Außerverhältnis, was wir heute schon von Rudolf gehört haben, eben diese falschen Bilder, die man vom Herr Jesus macht. Ein falscher Geist, der die Menschen in ein falsches Evangelium führt. Falsche Arbeiter, das haben wir gesehen. Was mich erschüttert bei der ganzen Bibelstelle, ist die Begründung des Paulus, wie kann ein Wiedergeborener, ein Gläubiger, der Gott dienen will, der die Entscheidung gefällt hat, dem Lamme zu folgen, wohin es geht, wie kann ein Gläubiger hier überhaupt gefährdet werden? Und da steht ein Satz, und der ist für mich schockierend. Und zwar, er sagt was ganz Einfaches, Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und er sagt hier, es gibt eine ungeheure Gefahr für Gläubige, dass sie diesen Dingen anheimfallen. Und ich möchte hier mit einem Vorurteil aufräumen, dass die Frage der Verführung eine Frage der Erkenntnis oder des Verstandes ist. Ich habe hochintelligente Leute kennengelernt in der Charismatik und in der Pfingstbewegung, die eigentlich von ihrem Verstand her, von ihrem Anstand her, von ihrer Ausbildung, von ihrem Charakter her in keinster Weise hier hätten gefährdet sein dürfen. Und sie haben sich diesen Kräften preisgegeben und haben sich dann teilweise benommen, dass es für mich unfassbar war. Und da habe ich gesehen, es ist keine Frage der Intelligenz, keine Frage auch der Erkenntnis. Keine Frage letztendlich meines Standes in dieser Welt. Das kann der hoch angesehenste Mensch sein, der intelligenteste. Sondern es ist eine Frage meines Herzens. Und es geht über das Herz, es geht über die Seele, es geht nicht über das Hirn. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt sagt er hier, die Gesinnung, die innere Einstellung, meine Herzenseinstellung, wenn die, und das ist eigentlich das, was mich schockiert, wenn die keine Einfalt mehr hat gegenüber Christus, das heißt, wenn mein Herz dem Herr Jesus gegenüber nicht mehr einfältig ist, ich darf den Verführern gegenüber nicht einfältig sein, im Außenverhältnis ist Einfalt tödlich, aber im Innenverhältnis ist Einfalt vor Gott gefordert. Ein einfältiges, ich sage mal, ganz einfaches, unkompliziertes Herz dem Herr Jesus gegenüber von der Gesinnung. Und er sagt hier ganz klar, er will die Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuführen. Da haben wir gleich die Frage, wer die Braut ist, da brauchen wir nicht weiter denken. Und man sieht hier, diese keusche Jungfrau, wenn man sich das vergegenwärtigt, wir wissen ja heute fast nicht mehr, was das ist, so wie es heute in dieser Welt zugeht. Aber dieses Bräutliche, dieses sich auf den Bräutigam konzentrieren, dieses sich für den Bräutigam absondern, alles tun für den Bräutigam, sich freuen, dass hier jetzt das Entscheidende kommt. Das ist das, was er hier meint. Und er nennt es dann die Einfalt gegenüber Christus. Ein ungeteiltes Herz dem Herrn Jesus gegenüber, das voll mit ihm beschäftigt ist. Und wenn man das sieht, dann ist es klar, die ganze Sache der Nachfolge, wohin es geht, endzeitlich, ist nur eine Frage meines privaten, persönlichen Verhältnisses zum Herrn Jesus. Ist eine Frage meines Herzens, wie mein Herz aussieht. Ich rede jetzt nicht, ich möchte es nochmals betonen, ich rede jetzt nicht über die Problematik, dass ein Gläubiger heimliche Sünde hat. Wenn ein Gläubiger nicht bereit ist, das möchte ich hier ganz klar betonen, mit jeder bewussten Sünde willentlich vor Gott und wo es sein muss, vor Menschen zu brechen, dann warum über solche Themen überhaupt nicht reden? Weil der ist sowieso freiwillig von den Finsternismächten. Der ist freiwillig. Das war ganz einfach. Der Teufel hat nur zwei Angriffsflächen bei einem Gläubigen. Sünde oder Lüge, wenn er mich enttäuscht. Und wenn Sünde da ist, dann habe ich eine offene Flanke, eine offene Angriffsfläche. Keine Chance. Das heißt, ich möchte jetzt zu denen Gläubigen reden, die mit der Sünde gebrochen haben, die wirklich bereit sind, dem Herrn zu dienen, in Einfalt, in Heiligkeit, die wirklich bereit sind, im biblischen Glauben dem Lamme zu folgen, die wirklich Jesus Jünger sein wollen, wie die Schrift es sagt, die diese Einfalt gegenüber Christus ausleben wollen, in letzter Konsequenz, die zu dieser keuschen Jungfrau gehören wollen. Wir haben heute ja gehört, Hure und Jungfrau. Ist ganz einfach. Jungfrau ist keusch abgesondert für den Herrn, der Hure bietet sich an, und genau das ist das, was in der Gemeinde Jesu passiert. Und hier ist ein Unterschied. Hier ist jemand, für den ist gar nicht so wichtig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Für den ist nicht unbedingt wichtig, was im Außerverhältnis passiert. Das kommt dann durch den Dienst. Das sehen wir nachher. Sondern das ist zuerst wichtig. Und das ist der erste und der entscheidendste und der wichtigste Punkt. Der erste, entscheidendste, wichtigste Punkt ist, was ist mit meinem Herzen, Herr Jesus? Und dann erst kommt der Dienst. Und dann erst kommt die Arbeit. Und dann erst kommt Evangelistik. Und dann erst kommt meine Arbeit in der Gemeinde, ob das Kinderstunde ist, ob das Jugendstunde ist, ob das letztlich Chor ist, ob es auch Verkündigung ist, das ist zweitrangig. Zuerst der Herr und ich. Und dann, wenn das in Ordnung ist, wenn hier klare Verhältnisse herrschen, dann können wir über Nachfolge reden. Es hat für mich auch eine Bibelstelle gegeben, die mich auch getroffen hat. Johannes 1, 38. Und zwar, da sieht man, dass der Herr Jesus einfach tiefer sieht. Er sieht nicht oberflächlich das, was wir sehen. Wir sehen ja Eifer. Eifer ist gut, wenn er für Gott geschieht, aber Eifer ist nicht alles, sondern die Gesinnung, diese Einfalt gegenüber Christus. Und hier sagt der Herr Jesus, als er Menschen Nachfolge sieht. Und das heißt hier, sie folgen Jesus oder folgten Jesus nach. Menschen, die in die Nachfolge getreten sind, die unter Umständen gesagt haben, ich will dir folgen, wohin du gehst. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Der Herr Jesus, der die Herzen durchleuchtet, und wir wissen aus der Offenbarung, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Er geht in die letzte Kammer meines Herzens. Und hier kommt jetzt was ganz Entscheidendes. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgend sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Das ist die Frage. Wenn ich sage, ich bin ein Nachfolger Jesu, selbst wiedergeboren, glasklar in der Hingabe an den Herr, die Frage ist von meiner Gesinnung her, die letzte Zone meines Herzens, was will ich wirklich? Was suche ich? Was will ich? Wisst ihr, es steht in der Bibel, niemand kann glauben, der Ehre von Menschen sucht. Klare Aussage. Von überhaupt nicht überlegen, wenn es verdeckt ist, wenn es heimlich ist, da kann er nicht glauben. Er kann nicht biblisch glauben, wenn er Ehre von Menschen sucht. Wenn jemand das eigene sucht, und Paulus muss, das ist erschütternd, muss feststellen von seinen Mitarbeitern, dass Timotheus, der hat den Philipperbrief, der einzige ist, der nicht das seine sucht. Alle anderen haben das ihre gesucht. Nur Timotheus sagt, er sucht nicht das seine, sondern das, was Christus Jesus ist, praktisch der Dienst, der wirklich bibelgemäß ist. Und von daher müssen wir einfach uns das Licht Gottes stellen, wenn es um diese Nachfolge geht, gerade jetzt in der Endzeit, wo alles auf uns reinbricht, dass wir nicht diesem falschen Jesus, nicht diesem falschen Geist, nicht diesem falschen Apostel, diesem falschen Arbeiter, die ja strahlend auftretet, die sich als, so wie der Teufel sich in Engel des Lichts verstellt, in vollmächtige Gottesmänner verstellen, nicht, dass wir denen auf den Leim gehen, Entschuldigung der Ausdruck, aber das ist wirklich eine ganz ordinäre Sache, die hier passiert, wie man getäuscht wird, sondern wir müssen hier dafür sorgen, dass diese ganze Angriffsfläche bei uns gar nicht da sind. Dass da gar nichts kommen kann. Wissen Sie, ich habe gesehen, wie Menschen, die ganz entschieden gegen diese ganzen Dinge waren, wieder umgekippt sind, wo sie seelisch aufgewühlt wurden. Das heißt, meine Seele muss zur Ruhe kommen, sonst werde ich seelisch gefangen. Und das ist das, was ich fürchte, dass Menschen emotional gefangen werden. Das beginnt, dass ich enttäuscht werde in der Gemeinde, dass ich in der Gemeinschaft enttäuscht werde. Es geht nicht, wie ich will. Ich kriege nicht die Ehre, die ich haben sollte. Wenn ich dann nicht der Herr Jesus allein suche, dann gehen die Leute hin und beginnen sich langsam zurückzuziehen aus der Gemeinde. Sie beginnen dann Randsiedler zu werden. Sie gehen immer ein bisschen weiter zurück. Und dann mit einem Schlag passiert es, der Teufel wird ihnen die nächste Enttäuschung bereiten. Er wird dafür sorgen, dass jeder hier in der Gemeinde, den er irgendwo erreichen kann, fleischlich handelt und praktisch dagegen geht. Und dann passiert es, dass der Gläubige plötzlich, ohne dass er es merkt, immer mehr an den Rand gedrängt wird. Ich hatte die Phase schon über 20 Jahre her. Und da hat mich ein Prediger erwischt und das hat mir gut getan. Wir hatten damals erste Kind und ich bin ein absoluter Gegner von Rollentausch. Es sei denn, die Frau ist krank, gell, dass man es da richtig versteht. Biblisch ist Mann Mann und Frau Frau, egal was die Welt macht. Aber in der Phase bin ich dann plötzlich, weil ich innerlich genau diese, ich hatte Probleme, ich hatte Frustration, es war alles nicht, wie ich wollte. Und in der Phase bin ich dann ausgewichen. Ich bin immer mehr an der Rand der Gemeinde gekommen und ich habe dann freundlicherweise meiner Frau relativ oft das Kind abgenommen und bin in die Kinder ins Kinderzimmer gegangen, hinter die Scheibe. Es war meine Freundlichkeit und meine Fürsorge, sondern das war mein Ausweicher. Und dann saß ich eines Tages hinter der Scheibe und dann kam ein Prediger. Der hat gepredigt über die Trittbrettfahrer der Arche Noah. Und dann hat er erklärt, hat gesagt, ein Gläubiger, der sich so benimmt, und er hat fast genau meine Situation beschrieben, er hat nur nicht gesagt Kinderzimmer, alles andere war gleich, er hat meine Situation beschrieben, da sieht man, wie der Heilige Geist wirkt, und er sagte dann, das ist nicht der ein vorhergehender oder ein vorbereitender Schritt zum Abfall, sondern das ist bereits der zweitletzte. Und in dem Moment, wie der Bruder das sagte, schoss es in mich hinein. Und dann wurde bei mir klar, und von der Stunde her war ich fast nicht mehr im Kinderzimmer. Ihr versteht, ich habe dann einfach eine Buße zu tun, zu kommen, zum Herrn zu kommen und sagen, jetzt bringe ich mein Leben in Ordnung vor Gott und Menschen, jetzt fange ich an, Gott zu dienen. Und das ist die Gefahr. Wenn dann diese Enttäuschungen da sind und die Seele nicht ruht, wir haben ja in der Verkündigung gestern gehört, dass wir unseren Anker ins Heiligtum werfen müssen, dass die Seele fest ist. Wenn das nicht passiert, dann passiert Folgendes. Dann kommt die Enttäuschung, wenn dann ein Mensch aufgewühlt wird, so war es bei uns auch, dann kommt die Verführung. Der Teufel wird alles millimetergenau steuern, dass die Verführer genau kommen, wenn du enttäuscht bist. Und wenn du enttäuscht bist und du bist noch so intellektuell abgesichert gegen diesen Dingen, dann wirst du in die Falle gehen und er wird dich holen. Habe ich oft genug erlebt. Und um das zu verhindern, gibt es nur ein Mittel. Dieses Mittel der persönlichen Haltung am Herr Jesus gegenüber. Wie mein Herz am Herr Jesus gegenüber steht. Alles andere ist eigentlich zweitrangig. Und hier fragt er, was willst du? Was suchst du? Die Antwort hätte sein müssen, dich. Sobald wir unsere Herzen stählen, dass wir der Herr Jesus allein suchen, wirklich sagen, du hast mich erkauft mit deinem Blut, ich bin dein Eigentum, mach mit mir, was du willst, wie in Paulus, ich bin ein Sklave Jesu Christi, ich habe keinen Wille mehr, du kannst mit mir machen, was du willst, dann beginnt es langsam in die richtige Richtung zu gehen. Wenn dann diese Einfalt da ist, dass mein Herz prüfe, dass ich wirklich mein Herz auf den Altar lege und den heiligen Einfalt der Herr Jesus allein suche, dann kann ich ihm auch folgen, wohin er geht. Wisst ihr, wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir sind in einer Phase, wo die Verführungen so offensichtlich sind, dass ich mich wundere, dass Leute noch drauf reinfallen, weil die sind ja so offensichtlich, dass ich sage, ja, wenn er das nicht hat, was hat er dann? Aber das Problem ist ganz einfach. Man bekommt dann auch geblendete Augen. Wenn das Herz nicht mehr Jesus allein sucht, dann wird man geblendet. Weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich ja so intelligent bin oder dass ich ja so eine gute Gabe habe, Geister zu unterscheiden, sondern die Frage ist, wie mein Herz ist. Wenn mein Herz nicht richtig ist, dann werde ich geblendet, trotz allem. Und mir geht es jetzt heute darum, einfach zu zeigen, wie eine Nachfolge aussieht, die so von Gott her strukturiert ist. Und zwar, wenn man das Wort im Griechischen nachvollzieht, dann bedeutet Nachfolge, und das ist interessant in der ersten Bedeutung, dass Soldaten ihrem Führer folgen. Und das muss uns klar sein. Es ist ein geistlicher Krieg. Und es ist nicht ein geistlicher Krieg um die Gemeinde, es ist nicht ein geistlicher Krieg um unsere Richtung, es ist nicht ein geistlicher Krieg, welchen Stil man fährt, sondern es ist ein geistlicher Krieg um meine Seele. Das muss klar sein. Der Krieg tobt um unsere Seelen. Der Krieg geht um meine und um deine Seele, ob der Teufel Einfluss hat oder keinen Einfluss hat. Und die ganze Nachfolge entscheidet sich an dem. Die zweite Bedeutung dieses griechischen Wortes ist, dass Sklaven ihrem Herrn folgen. Und da sieht man schon, was Gott erwartet. Das Wort ist nicht umsonst gewählt worden vom Heiligen Geist. Das heißt Sklavenhaltung. Mach mit mir, was du willst. Preisgabe des Eigenwillens. Und das Wort hat auch noch einen dritten Charakter, das heißt Ratschläge befolgen. Das heißt, man ist nicht der große Alleswisser, der große Alleskönner, sondern man ist angewiesen auf den Leib Christi, wie es im Epheser 4 geschrieben steht, dass man die Handreichung der Brüder und Schwestern annimmt, dass man bereit ist, unten durchzugehen. Wirklich auch das, was der Herr Jesus herausgesucht hat für die Gemeinde, wie sie bedient werden soll, eben durch die Funktion des Leibes Christi, dass man das wirklich kindlich annimmt. Und da gehört auch dazu, steckt all dem Wort drin, der Gehorsam gegen ethische Normen. Und ethische Normen, wenn ein Herz mit Gott in Ordnung ist, dann brauche ich den Leuten nicht mehr zu sagen, was Anstand ist. Und das ist ja das große Problem, dass auch in der Gemeinde Jesu Christi der Anstand langsam kaputt geht. Dann brauche ich niemand mehr erklären, was Anstand ist, dann funktioniert es. Dann brauche ich auch den Schwestern, jung wie alt, nicht mehr erklären, wie sie sich kleiden müssen. Das funktioniert dann. Dann ist man sensibel auch am Wirken des Heiligen Geistes gegenüber und der Herr wirkt. Auch das Benehmen kommt dann auf ein Niveau. Aber es hängt von meinem Herz ab. Und das Wort hat noch eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung. Es meint einer Beweisführung folgen, mitdenken, Metanoia. Meta heißt mit, nos ist die Gesinnung, das ganze Gedankengebäude. Und dieses Wort Metanoia ist nichts anderes wie das griechische Wort für das deutsche Wort Buße. Das heißt, in der Nachfolge, in dem Wort steckt das Wort Buße massiv drin von seiner Grundbedeutung her. Das heißt, dass man bußfertiges Herz hat, bereit ist, dem Herrn zu folgen, wohin er geht. Und das fängt an, indem ich ihm nachdenke. Wisst ihr, Geschwister, jetzt muss ich sagen, wie fange ich an, dem Herrn nachzudenken? Zuerst einmal muss klar sein, dass der, dem ich folge, der Herr Jesus ist. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Ich muss zuerst einmal klären, dass das wirklich der Herr Jesus ist. Und dass es nicht, so wie es in 2. Mose 20 geschrieben steht, im 2. Gebot, dass es ein Jesus ist, den ich mir selber ausgedacht habe. Dort steht, du sollst da kein Bildnis von Gott machen. Du sollst da auch kein Bildnis vom Sohne Gottes, der einzige Offenbarung des lebendigen Gottes in diesem Universum machen. Der Herr Jesus ist die einzige Offenbarung, wo der unsichtbare Gott, dem unsichtbare Licht wohnt, sich geoffenbart hat. Und jetzt, wenn ich hingehe und mir ein Jesusbild mache, wie es mir entspricht, wisst ihr, wo da die Gefahr ist? Die ist relativ einfach. Wir haben ein gefallenes Herz. Wir haben eine gefallene Natur. Und wir haben alle vom Sündenfall her religiöse Adern. Und dann wird der Teufel meine religiöse Adern benutzen, um mir ein Jesusbild zu geben, das meinen Vorstellungen entspricht. Und wenn ich dann dieses falsche Jesusbild habe, dann habe ich den falschen Jesus aus 2. Korinther 11. Wisst ihr, wir denken ja immer, das ist ein ganz raffinierter Schachzug vom Teufel, wir denken immer, ja, der Christus, der Mystiker, der dann in Visionen erscheint und blutet, weil die Bibel ja sagt, dass wir Christus nicht mehr nach dem Fleisch kennen, er erscheint nicht mehr blutend. Das ist der falsche Christus. Aber es gibt einen falschen Christus, der viel raffinierter ist, der in unserem Herzen geboren wurde, aus unserer religiösen Vorstellung. Und selbst wenn wir uns dann entscheiden, diesem Jesus zu folgen, wohin er geht, dann geht es in die Katastrophe, weil es nämlich gar nicht der Herr ist, sondern mein eigenes Gebilde, das ich in meinem Herzen geboren habe. Und da fängt es an, entscheidend zu werden. Es gibt Gefahren einer falschen Nachfolge. Ich möchte nur Beispiele zeigen. Im 5. Mose 6, Vers 14, Israel ist ja das Musterbeispiel par excellence für solche Verirrungen, weil Israel ja immer benebelt gegangen ist. Sie haben immer, immer die entscheidenden Fehler begangen, wegen ihrer Herzenstellung. Und dort heißt es, und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. Wisst ihr, und das müssen wir zuerst einmal lernen. Also ich war zum Beispiel, wo ich meine Frau kennengelernt habe, ich weiß ja nicht, wie das heute ist bei Jugend, weil ich war ja konservativ noch von meiner Erziehung vor allem her, obwohl ich bekehrt war, aber ich war konservativ, ich war eigentlich schon eifersüchtig. Wo wir uns verlobt haben, war das klar, das ist jetzt meine Verlobte. Und damit habe ich dann relativ heftig reagiert. Und von daher verstehe ich das. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, Gott ist eifersüchtig. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Es ist keine unheilige Eifersucht wie bei einem Menschen. Es ist eine heilige Eifersucht. Das heißt, er legt äußersten Wert darauf, dass man seinem Sohne folgt. Dass man nicht immer falschem Gottesbild folgt, nicht immer falschem Christus, sondern dem, der sich geoffenbart hat in der Person Jesu Christi. Dass wir ihm folgen, so wie die Schrift sagt, und dass wir dann die Hingabe vollziehen. Und da gehört natürlich dazu, wenn man jetzt die ganze Bibelstelle von Israel liest, dann sieht man, dass es hier Nachfolge gibt in der Okkultismus. Das passiert dann, wenn man in den Bereich geht, wo man Kräfte sucht, die man nicht kontrollieren kann. Ich muss immer wissen, was für Kräfte wirken hier. Da gehört dazu, dass man sich anlügen lässt. Und der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Hauptwaffe des Teufels ist immer noch gegenüber Gläubigen Lüge.
Die Gläubiger haben manchmal Angst vor Okkultismus. Viel gefährlicher. Okkultismus ist in der Regel so, dass ein Gläubiger, wenn er sich klar bekehrt hat, von dem geschieden ist und es auch kennt und abwehren kann. Aber was ganz brutal ist, ist die Lüge, wenn der Teufel kommt und die Gläubiger anlügt, wenn er sie unterwandert und ihnen plötzlich Dinge einredet. Dass er zum Beispiel, wenn ich hier sitze, sagt, hast du gesehen, wie der Bruder dich angesehen hat? Der hat doch was gegen dich. Ich habe etwas erlebt, das hat mich erschüttert bis aufs Blut. Ein Bruder kam immer wieder zu mir und hat versucht, mir etwas zu sagen und ich habe es nicht verstanden. Es ging 3 Jahre und am Schluss waren unsere Verhältnisse in der Gemeinde so gespannt, dass ich nicht mehr wusste, was machen. Und dann haben wir endlich das Gespräch geführt. Aber als das Gespräch rum war, da habe ich nicht gewusst, ob ich lache oder weine soll. Das war so was von unbedeutender Kleinigkeit, die normale Menschen untereinander innerhalb von 3 Sekunden mit einem Satz aus der Welt schaffen. Er hat einem Satzteil von mir hat er sich aufgehängt, hätte er mich gefragt, hätte ich ihm erklärt, was ich gemeint habe, und er wäre zum Tisch gewesen. Und es hat 3 Jahre gebrütet. Ihr versteht, was da passiert. Da hat der Teufel 3 Jahre Suppe gekocht. 3 Jahre in der Gemeinde gekocht. Und ich habe jedes Mal, wenn ich den Bruder gesehen habe, wurde es mir schon wild und weh und habe gesagt, was machen wir jetzt? Ich war teilweise blockiert, er war ganz sicher blockiert. Und dann, wo es vom Tisch war, dann musste ich wieder aufpassen, dass nicht der nächste Angriff kommt, dass ich mich ärgere. Da ich sage, so ein Unsinn. Ist dem langweilig, ihr versteht, ich bin ja auch nicht gerade der sanftmütig von Natur. Kommt dann bei mir relativ schnell. Dass man sich dann auf den Altar legt, sagt, Herr, ich war genauso beteiligt. Wisst ihr, und diese Dinge, das ist das Böse, dass der Teufel lügt und er lügt die Gläubiger an und er versucht sie anzulügen. Warum? Um sie zum falschen Jesus zu führen und sie zur falschen Nachfolge zu führen. Wenn er das nämlich erreicht, dann ist es eindeutig, dann ist das Ziel, das der Herr Jesus am Petrus geoffenbart hat, nämlich folge du mir nach und hat ihm schon gesagt, was er für einen Plan hatte, dann werde ich den Plan Gottes nicht ausführen können, weil ich nämlich gar nicht dorthin nachfolge, wo der Herr will. Dann gehe ich in die falsche Richtung, ohne es zu wollen. Und das ist das Drama. Ihr versteht, der hat uns ja weiß gemacht, du musst nur hingegeben sein. Nur hingegeben sein, dann läuft alles. Stimmt nicht. Die Bibel sagt, wachet und betet. Die Bibel sagt, wir sollen wachsam sein. Wir müssen aufpassen. Viele religiöse Menschen, viele Verführer, die Verführer, die ich kennengelernt habe, waren in der Regel hingegebene Menschen. Da war ein ganz anderes Problem. Sie hatten ein religiöses Herz und waren trotzdem dem, wo sie geglaubt haben, dass es ihr Herz sei, nämlich der Herr Jesus, dem waren sie hingegeben. War aber gar kein echter Jesus. War Falle. Als ich das erkannte, da habe ich angefangen, mich zurückzuziehen. Auf die einzige Quelle, wir haben es ja heute schon gehört, auch bei den Propheten, auf die einzige Quelle, wo ich 100% feststellen kann, was ist der echte Jesus? Auf die Heilige Schrift. Und dann sagt Paulus einen ganz bedeutenden Satz in 1. Korinther 4, Vers 6. Er sagt, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, nicht bloß praktisch zu fühlen, zu reden, zu tun, sondern zu denken, was geschrieben steht. Das heißt, auch in meiner Gesinnung, mir nicht zu erlauben, ein falsches Jesusbild zu haben. Ich rede jetzt gar nicht von den bösen Verführungen. Die alten Brüder haben uns beigebracht, dass ein Prediger in der Regel an 3 Dingen fällt. Geld, Ehre und am anderen Geschlecht. Von dem rede ich gar nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass diese Punkte bekannt sind, dass diese Gefahrenquelle wirklich auch erkannt sind und wo es nötig ist, auch bekannt sind. Also bekannt jetzt nicht im Sinne von, dass ich es weiß, sondern dass ich notfalls hier Dinge in Ordnung bringe und dass mein Leben hier in Ordnung ist. Also das zähle ich unter die offene Sünde. Sondern mir geht es darum, wenn ein Mensch diese Punkte klar erkannt hat und weiß, dass er hier die Finger davon zu lassen hat, dass er dann hingeht und letztlich klärt vor Gott, wo ist wirklich der echte Herr von der Schrift her. Und da steht, ich soll nicht über das Geschriebene hinausgehen. Das heißt, ich habe keinen Jesus, der anders reagiert wie der in der Bibel. Wisst ihr, wenn ihr seht, wie der Herr Jesus reagiert hat. Und dazu muss ich natürlich etwas tun. Das möchte ich einfach hier nicht als Forderung sagen, wenn ich was fordere, ist das sinnlos. Sondern einfach als Notwendigkeit. Ich muss die Bibel studieren. Ich lese die Bibel wirklich konzentriert, aber aus ganz anderen Gründen. Ich habe sie, weiß nicht, wie oft gelesen. Ich weiß nicht, wie oft ich das Neue Testament oder die Bibel durchgelesen habe. zweistellig, aber wie oft, keine Ahnung, ich zähle es nicht. Ich habe es früher mal erzählt, habe ich aufgegeben. Und zwar, es ist einfach so, wir müssen die Bibel konzentriert lesen, aus einem ganz einfachen Grund, dass der Herr durch den Heiligen Geist dauernd unser Herz auf den richtigen Jesus lenken kann. Dass ich den Herr Jesus verstehe, dass ich ihn von der Schrift her genau weiß, wie der Herr Jesus reagiert. Und wenn dann Dinge kommen, die hier drüber hinausgehen, dass ich dann vor ganzem Herzen Abwehrhaltung einnehme und Nein sage und es nicht an mich ranlasse. Was mich erschreckt hat, bis aufs Blut, das waren zwei Bibelstellen. Ich war so ein Typ, ich wollte es mir mit niemand verderben. Bis dann Gott mich wirklich ganz hart rangenommen hat mit Jesaja 5, Vers 20, wo es heißt, er will nicht, dass jemand Gutes böse und Böses gut nimmt, sondern er will, dass man alles so nennt, wie es ist. Da war es mir klar, ich muss alles so beurteilen, wie die Schrift sagt. Und zweite, was genauso wichtig ist, ich muss mir letztlich von der Bibel her genau das Bild zeigen lassen, was der Herr will. Und da war das entscheidende Wort, war für mich, sei barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Ich habe mich festgestellt, dass ich oft ganz weich war, wo ich jetzt hart sein soll, und ganz hart, wo ich jetzt weich sein soll. Und da war es mir klar, dass ich am Herrn Jesus lernen muss in der Heiligen Schrift, wie er reagiert, wie er barmherzig ist. Wisst ihr, wir dürfen den Herr Jesus nicht falsch sehen. Der Herr Jesus war weich, wenn er einen Sünder hatte, den er retten wollte. Aber er ist hingegangen, hat eine Peitsche genommen und hat die Händler aus dem Tempel hinausgetrieben. Das gehört genauso dazu. Und jetzt muss ich lernen, wo ist der Herr Jesus hart gewesen, wo ist er seelsorgerlich weich gewesen. Ich muss lernen, wie dieser Herr der Schrift reagiert. Und ich darf keine Nachfolge vollziehen, die diese Linie bricht. Das ist ein langsamer Prozess, wo man beginnen muss zu sagen, Herr, zeige mir, wie du bist. Hilf mir, dass ich dich verstehe, dass mein Herz für dich brennt, für den echten Herr und Heiland der Gemeinde und dass ich nicht infiltriert werde durch die Lüge des Teufels. Weil eines ist klar, die Bibel sagt unzweideutig, dass diese echte Nachfolge das Zentrum des Willens Gottes ist. Das ist der erste Punkt, den ein Gläubiger, wenn es um den Wille Gottes geht, vollziehen muss. Die Nachfolge, wisst ihr, viele Gläubige, ich kenne das aus der Seelsorge, die kommen und fragen, was ist der Wille Gottes für dieses, für jenes und für alles Mögliche. Aber der entscheidende Punkt für die Erfüllung des Willens Gottes ist zuerst einmal Nachfolge. In Johannes 1, 43 sieht man, da heißt es, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Es ist der Befehl. Es ist der Befehl an die Gläubigen. Wir sollen nachfolgen. Und zwar biblisch. Und ich muss zuerst immer im Endeffekt wirklich dafür sorgen, dass die Nachfolge stimmt. Und dann kommt erst meine persönliche Frage nach dem Wille Gottes. Und wenn das nicht stimmt, dann wird mir Gott auch nicht letztendlich offenbaren, was sein Wille für die anderen Dinge ist. Und in Matthäus 4, Vers 19, da geht es ganz klar, da sagt er, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, Nachfolge ist nie Selbstzweck. Ich darf nie mystisch vorgehen und sage, Herr, weil ich dich so lieb habe, will ich dir dienen. Und in Wirklichkeit suche ich, darum hat er ja gefragt, was suchst du? In Wirklichkeit suche ich die Befriedigung meiner seelischen und religiösen Gefühle. Sondern ich muss bereit sein zu hören, was der Herr will. Das ist wahre Nachfolge. Ich lege mich auf den Altar und sage, was willst du, dass ich tun soll? Wo sendest du mich hin? Hier sendet er ihn zum Menschenfischen. Das heißt, ich muss hören, was der Herr will. Es muss mir klar sein, sobald ich mich im Herr auf den Altar lege, hat der Selbstzweck ausgedient. Dann kommt 100%, ist nur die Frage des Zeitpunktes, kommt der Befehl, geh hin, so wie es bei Jesaja hieß. Wen sollen wir senden? Und in dem Moment, wie der Jesaja bereit war, seine Lippe reinigen zu lassen, hat er ihn gesendet. Das heißt, ich muss bereit sein. Aber das meine ich nicht. Das ist dann die selbstverständliche Konsequenz, wenn das Erste stimmt. Mir geht es darum, schon in den Kleinigkeiten hier, zu Beginn meines Glaubenslebens, sofort, oder wenn ich schon langgläubig bin, neu zu stoppen, mich im Herr auf den Altar zu legen, als Sklave Jesu Christi, um zu sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. ausdrücklich. Er soll handeln. Er soll etwas an mir tun. Er soll mich senden. Er soll mich jetzt in Beschlag nehmen. Und wenn er das tut, dann bin ich bereit, dorthin zu gehen, das zu tun, was er will. Hudson Taylor, Gründer von der Kindereinlernmission, hat ja eine kuriose Bekehrung erlebt. Aber dann kam ein zweiter Schritt. Das war dann die Berufung. Wo Gott ihn, nachdem er ihn zugerüstet hatte, in der stille Zeit plötzlich in die Schule genommen hat. Und plötzlich war es Hudson Taylor klar, dass Gott genau so eine Hingabe erwartet. Nicht eine Hingabe zum Selbstzweck, sondern er hat auch gewusst, dass es China heißt. Hat er gewusst. Also es war hier wie beim Petrus, folge mir nach, ich will dich zum Menschenfischern machen. Er hat es gewusst. Und dann ist er hingegangen, in einer heiligen Stunde vor Gott, vom Angesicht Gottes, hat sich auf den Altar gelegt und war bereit, das ganz Opfer zu bringen. Und in dem Moment, wie er das ganz Opfer bringt und vor Gott auf dem Altar liegt, in einer absolut heiligen Stunde, kam das Fleisch, kam die Seele. Und er hat dann ganz vorsichtig versucht, einen Rückzieher zu machen, nachdem er sich Gott schon völlig ausgeliefert hatte. Und dann sagt er, dann hatte er plötzlich innerlich den Eindruck, wie wenn, er hat keine Stimme gehört, wie wenn Gott zu ihm sagen würde, es geht nicht mehr, ich habe deine Hingabe angenommen. Wenn er dann das Leben dieses Mannes anguckt, dann sieht er, er hat dann aufgehört, mit diesem Fleisch weiter mit Gott zu handeln. Er hat dann gesagt, gut, passiert. Und hat es voll angenommen und hat dann angefangen, sein Leben auf den Altar zu legen. Und es kamen dann dramatische Stunden. Also es war für mich eine Lehrstunde, das ist jetzt für die Jüngere eher vielleicht wichtig. Der Teufel hat zweimal versucht, ihm die falsche Frau unterzuschieben. Muss ich vorstellen. Mit der er den Dienst hätte ihn nicht tun können, bis dann die Entscheidende kam. Und dann haben die frommen Kreise, und das ist das, was mich so erschüttert, dann haben die frommen Kreise rebelliert. Nicht die Welt hat rebelliert, sondern die frommen haben rebelliert mit ihren eigenen Jesusbildern, mit ihren eigenen Vorstellungen haben rebelliert. Es gab ein paar wenige, die haben das erkannt, dass hier der Weg Gottes geht. Und von daher ist das schon Drama im Reich Gottes. Und je mehr von uns bereit sind, sich Gott auf den Altar zu legen, keine falschen Jesusbilder zu machen, sondern nur nach der Schrift vorzugehen, keinen Millimeter drüber zu gehen, langsam in diese Schule Gottes einzutreten, sich ganz streng an die Schrift zu halten und einmal Jesus gemäß der Offenbarung der Heiligen Schrift zu dienen und auch hier diesen wirklichen, wie soll ich es nennen, Selbstzweck, der ja in der Seele drinsteckt, preiszugeben, dann beginnt echte Nachfolge. Jetzt müssen wir gucken, was ist Nachfolge. Also nochmals, dass man mich richtig versteht. Das Thema ist nicht so gemeint, nur wohin es geht, auch im Sinne von negativ, sondern es ist ganz anders gemeint. Lukas 14, 28 und folgendes. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel zur gänzlichen Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Und 33 sagt er dann als Zusammenfassung, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und dann sagt er ganz klar, Salz, wo nichts mehr taugt, wirf mir hinaus. Das heißt, ich muss bereit sein, die Kosten zu zahlen, der Preis. Also ich habe ein erschütterndes Erlebnis und ich bin tief überzeugt, dass die Frau nie im Leben wieder geboren ist. Aber ich habe die Frau eines Bruders kennengelernt und der Mann hat sich radikal bekehrt, aus dem Okkultismus raus. Und es war ein Gebetskampf, wie ich ihn selber habe führen müssen, bis der Mann durchbrach. Der Mann brach dann zum Heil wirklich durch und dann kam seine Frau ein paar Tage später. Und darum bin ich immer misstrauisch, wenn sich Ehepaare bekehren. Entschuldigung, aber da bin ich ganz misstrauisch. Und dann kam die Frau kurz danach. Und Jahre danach, nachdem es immer so geklemmt hat, sagt die Frau öffentlich, und es war gut, dass sie es gesagt hat, vor Zeugen, also nicht in der Gemeinde, aber vor Zeugen, wo Geschwister dabei waren, sagt sie, wenn ich gewusst hätte, was das heißt, hätte ich mich nicht bekehrt. Und damit war es klar, dass ich nicht bekehrt war. Ist gar keine Frage. Aber da hat man gesehen, es muss klar sein, wenn ich wirklich dem Herr Jesus folgen will, dann muss der Preis klar sein. Und es muss auch klar sein, wenn wir evangelisieren, dass wir den Leuten sagen, was es für einen Preis kostet. Nämlich alles oder nichts, ganze Hingabe. Lothar hat uns heute Morgen gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist der alte Spruch der Väter und der ist richtig. Ganz oder gar nicht. Man kann Gott nicht dienen. Wisst ihr warum nicht? Man kann Gott nicht mit einem geteilten Herzen dienen. Das geht nicht aus folgendem Grund. Ich habe das selber erlebt bei mir. Ich habe es viel seelsorgerlicher in der Gemeinde erlebt. Wenn ich ein geteiltes Herz habe, dann ist Folgendes. Dann habe ich vor Gott nichts, weil ja Gott die ganze Nachfolge will, weil die Fülle des Segens in Christus Jesus sich nur über mich ergießt, auch die ganze Wirksamkeit meiner Berufung, auch dass ich wirklich ein Segen sein darf, dass ich die Herrlichkeit des Christus erlebe, wenn ich ganz hingegeben bin. Das heißt, nur dann habe ich ein geteiltes Herz, habe ich die Herrlichkeit Gottes nicht. Jetzt kommt aber das Teuflische dieser Herzenshaltung. Von der Welt habe ich ja auch nichts, weil ich kann ja die Sünde nicht genießen. Weil ich ja schlechtes Gewissen habe. Ich kann die Sünde nicht genießen. Und ganz in die Sünde kann ich auch nicht gehen, weil ich weiß, dass der Abfall bedeuten würde. Also werde ich hin und her gerissen. Und dann kommt das, was die Bibel praktisch zerrissen nennt, wo ein Mensch hin und her gerissen wird vor jedem Winterlehre. Dann ist alles schon nur ein Problemfall. Dann ist schon der Dauerseelsorgefall. Und dann zerreißt es die Menschen innerlich. Und es hört nicht auf bis zu der Sekunde, wo ein Mensch sich neu auf den Altar legt. Passiert nichts. Entweder oder. Der Preis der Nachfolge. Und dazu gehört Johannes 8, Vers 12. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und zwar der Jesus sagt ganz klar, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn man wirklich nachfolgt, dann kann man nicht in der Finsternis leben. Wisst ihr, und da muss man dann raus aus allen Bereichen, wo Finsternis auf einen einströmt. Und ich habe gelernt, dass jeder andere Schwachstelle hat. Also, was sicher ein Haupt, da bin ich auch schon in die Falle gegangen, weil ich zu naiv war, was eine Hauptverführung ist. Und ich würde wirklich wünschen, auch in Versammlungen, dass, wenn man vorne reinkommt, dass man zuerst Fenster aufmacht und mal alle Handys rauswirft. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Also die ganzen Medien, die da sind, Internet, Fernseher, selbst Radio, alles, wo ich sage jetzt nicht, ich gehe nicht so weit, wie manche das sagen, wenn du da nur reinguckst, ich habe einen Beruf auch einen Computer, ich habe daheim einen Computer, das ist, ihr versteht, was ich meine. So, die Frage ist es eine Gefahrenquelle? Hier muss ein totaler Bruch kommen von diesen Dingen. Hier muss gebrochen werden, und zwar bis in letzte Konsequenz. Ich muss jede Quelle der Finsternis ausschalten. Und wenn ich dann so bin, dass ich sie geistlich nicht kontrollieren kann, ich habe das bei mir selber gelernt, ich habe dann gelernt, das zu kontrollieren, da gab Gott Gnade. Wie? Das war der entscheidende Kampf. Da habe ich gelernt, was es heißt, nicht nur im Blut des Lammes gewaschen zu sein, sondern mit Christus gekreuzigt zu sein. Da muss ich dann auch manchmal demütigen vor Gott und vor Menschen, dass es wirklich gebrochen werden kann. Ich rede jetzt nicht der Beichte des Wort, sondern einfach, dass es gebrochen werden kann. Und dann, wenn man merkt, dass man es trotz dem Gläubigen annehmen des Kreuzes nicht in den Griff kriegt, dann muss das Instrument, egal wie es heißt, weg. Ist gar keine Frage. Und ich sage es immer so, das ist oft gar nicht so schlimm, wie es jetzt sich anhört. Nämlich ein Bruder hat mir gesagt, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich laufe durch die Stadt, ich komme keinem Schaufenster vorbei. Das ist in der Seele ein Einkaufswagen. Wisst ihr, das Kreuz ist gegeben, um die Sünde zu brechen, um im Lichte zu wandeln. Und hier muss klar sein, echte Nachfolge heißt nicht in der Finsternis zu wandeln. Das heißt auch nicht mit der Finsternis zu spielen, nicht zu liebäugeln, raus. Das ist der entscheidende Punkt. Nachfolge heißt immer ganz. Ganz oder gar nicht. Das heißt immer Bruch. Und wenn man das tut, dann sieht man letztendlich Licht. Und zwar Licht am Horizont, dann fangen aber die Bindungen wegzugehen, dann fängt man an, Freude am Bibellesen zu haben, dann fängt man an, Freude am Herr Jesus zu haben, dann fängt man an, in eine ganz andere Welt einzutreten, in die geistliche Welt des Christus, in die Welt der Fülle Jesu Christi. Und dann kriegt man letzte Befriedigung vom Herr Jesus, nicht von diesen anderen Dingen. Da gehört auch der Beruf dazu. Ich darf auch meinen Beruf nicht zum Götze machen. Ich darf meine Kinder nicht zum Götze machen. Ich darf meine Intelligenz nicht zum Götze machen. Ich darf auch letztlich selbst mein Dienst in der Gemeinde nicht zum Götze machen, sondern ich muss opfern, wie Abraham die Isaak geopfert hat, muss ich opfern. Matthäus 10, 38. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Seelenleben findet, der wird es verlieren. Wer sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das steht im Griechischen Psyche, also das Seelenleben.
Und er sagt hier ganz, wer sein Kreuz auf sich nimmt, hat uns ja weiß gemacht, dass das Kreuz wäre, dass ich die Leide trage. Das ist in keinster Weise richtig, sondern das Kreuz ist das Hinrichtungsinstrument für mein Ego. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, hier mit Christus gekreuzigt, Bruch, absoluter Bruch. Dass genau das, was bei mir hier Gott im Weg ist, dass es gebrochen wird. Dort ist mein alter Adam gekreuzigt, dort ist er gestorben. Und das muss ich im Glauben annehmen. Und sobald ich das tue, wirkt es. So wie ich das Blut annehme für die Reinigung, muss ich das Kreuz annehmen für den Bruch. Und das sind jetzt schon, was ich jetzt erzähle, die konkreten Schritte der echten Nachfolge. Wenn man die nicht vollzieht, ihr versteht, wenn das jetzt jemand nicht vollzieht, was erwartet ihr, dass die raffinierte Finsternis möchte, was die mit dem anstellen? Der hat doch keine Chance. Er hat keine Chance. Er wird zum Spielball, weil nämlich innerlich nichts ist, was er letztendlich im Tiefsten als Halt hat. Er hat den Anker, von dem wir gelesen haben in Hebräer 6, Vers 16 bis 20, er hat den Anker in der Tiefe nicht geworfen. Und man muss das ganz nüchtern sagen, darum hat die Bibel uns die Vorbilder gegeben. Hebräer 11 ist das große Buch der Vorbilder. Dort steht klar drinne, dass Mose die Schätze Ägyptens für nichts geachtet hat, um wirklich das Reich Gottes anzunehmen, um die Schmach des Christus zu tragen, weil er auf die Belohnung sah. Das heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist letztendlich, was Gott will. Und da fängt es nicht an mit dem Martyrium. Sondern da fängt es an, dass wenn man dich ärgert in der Gemeinde, dass du da nicht der Beleidigte bist. Da fängt es an, wenn es in der Gemeinde nicht nach deinem Kopf geht, dass du nicht versuchst, deinen Kopf durchzusetzen. Sondern dass du lernst, alles vor Gott zu bewegen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er steuert, Epheser 4, höchst empfehlenswert zu studieren, Vers 11 bis 16. Er steuert die ganze Gemeinde durch Gelenke, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Ämter, durch die Dienste, dass ich dann zum Haupt, zu meinem Herrn gehe. Nochmals, das sage ich zwischen mir und ihm. Aber alles, was in der Gemeinde passiert, ich gehe zu ihm und dann steuert er, was passiert. Und da kann ich in aller Ruhe warten. Wisst ihr, was das nämlich letztendlich ist? Das, was wir im ersten Vortrag schon hatten. Unglaube. Ich glaube nämlich oft nicht als Gläubiger, dass der Herr keinen Fehler macht. Dass, wenn ich ihm eine Sache ausliefere, dass er es richtig regelt. Und dann kommt der Mensch und versucht, Gott nachzuhelfen. Weil er ungeduldig ist, dann hilft er nach. Und dann kommt's Fleisch und dann kommt's Elend und dann kommt die Niederlage. Und dann kommt am Schluss, so raffiniert ist der Teufel, der Hader. Dann fängt man an, mit Gott zu hadern. Obwohl man gar keinen Grund hat, weil in Wirklichkeit ist man selber schuld, weil man nicht diesen heiligen Weg, den Gott gemacht hat, den er für uns vorgesehen hat, wenn man den nicht geht. Epheser 2, Vers 8 bis 10 steht, dass Gott nicht nur mich aus Gnaden durch Glaube gerettet hat, als freie Gnadegabe, als freies, unverdientes Geschenk, sondern dort steht auch, dass die Werke vor Grundlegung der Welt praktisch, ich lasse jetzt zwei, drei Bibelstellen zusammenfließen, dass die Werke praktisch schon für mich bereitet sind, in diesem Opfer, das vor Grundlegung der Welt gilt. Und diese ganze Wirksamkeit hat Gott für mich bei der Errettung schon die Werke vollendet. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Nachfolge konsequent gehe, dann werde ich automatisch, ohne dass ich hier fleischliche Mittel anwende, die Werke tun. Es wird hervorbrechen. Das heißt, ich brauche mir auch da keine Gedanken drum machen, sondern ich muss immer nur gucken, dass das Verhältnis zwischen mir und ihm in Ordnung ist. Und dass ich auf dem Altar liege und dann wird er alles lenken als Haupt der Gemeinde. Auch meine von Gott gegebenen und vorbereiteten Werke. Und was da natürlich dazu gehört, das ist, dass ich die Bedingungen der Nachfolge annehme. Wisst ihr, manchmal redet ja die Verführer den Menschen ein, dass sie ihnen gut geht, wenn sie Gott dienen. Das könnte ich nicht. Wenn in Apostelgeschichte 14, 22 steht, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Der Luther ist übrigens der bessere Schwabe wie ich. Er kann das Wort Lipsis besser aussprechen. Ich kann es so gut wie nicht aussprechen, weil es letztendlich für einen Schwabe nicht aussprechbar ist. Hier steht dieses Wort. Wir haben das ganz einfach gemerkt. Was ist Lipsis? Ich war der Kleinste mit in der Schule, sieht man heute noch. Und die großen Mitschüler, die haben mir manchmal Böses getan. Weil das Einzige, was nicht so klein bei mir war, das war schon früher das Mundwerk. Ich war frech. Ich war frech. Und dann sind die Großen gekommen und die haben bei uns, haben es der Schwitzkasten genannt, haben sie immer gemacht. Die sind einfach gekommen und haben meinen Kopf in die Armbeuge genommen und haben sie zugedreht. Ich habe das gehasst, weil man hinterher so warme Ohren hat. Wisst ihr, und ich habe mir das gemerkt. Klipsis beginnt in der einfachen Stufe, ausdrücklich in der einfachen Stufe, so, es ist unangenehm. Es nervt mich. Ich kriege Druckzustände. Wisst ihr, ich bin jetzt die dritte Woche hintereinander auf einer Konferenz und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Auftrag habe, Botschaft zu geben, dann kriege ich Widerstand. Und wenn ihr seht, was bei uns passiert, das ist manchmal so haarsträubend, dass ich sagen muss, eigentlich will ich meine Ruhe. Gell? Und das ist dann oft so, dass der Teufel angreift auf ganz seltsame Wege. Und oft lügt er und ich passe nicht auf, lass mich anlügen und mach mich dann verrückt. Wisst ihr, man kann ja nicht, das wäre ja geheuchelt, wenn man sagen würde, ich fahre immer im Triumph verklärt lächelnd dahin, gell? Sondern im Gegenteil. Manchmal versagst du, weil du einfach dich blöffen lässt vom Teufel und dann musst du wieder Buße tun und dann wieder fröhlich mit Gott weitergehen. Aber was hier ganz wichtig ist, diese Drangsal gehört dazu, auf allen Ebenen. Und Drangsal kann in der letzten Konsequenz auch Martyrium sein, Tod um des Evangeliums willen. Ich habe jetzt diese Woche gelesen, was sie in Nordkorea, was sie tun mit den Gläubigen. Das ist eine Christenverfolgung, es ist wirklich wert, dass der Leib Jesu Christi und die Gemeinde für diese armen Gläubige betet. Sie sind arm, menschlich, geistlich sind sie reich. Sendschreib ins Myrna, fürchte nicht, was du leiden wirst. Sie sind triumphierende Gläubige, die hier in den Tod gehen. Und ich habe jetzt auch heute schon die Geschichte gelesen, der Märtyrer der China-Einland-Mission. Wenn du siehst, wie sie die genommen haben, Mann wie Frau, Kind, und haben sie geköpft bei lebendigem Leib, ein nach dem anderen. Und die Chinesen waren beeindruckt. Sie haben keinen Jammerton gehört. Keinen. Kein Jammern, keine Klage, gar nichts. Warum? Weil sie bereit waren, sich Gott auf den Altar zu legen, weil sie wirkliche Nachfolger waren und wussten, diese Trübsal, die uns verordnet ist, kann im Kleinen beginnen und kann auch in der Endzeit, wenn es hart auf hart geht, zum Tod führen für uns alle. Und da gehört auch dazu 2. Timotheus 3,12, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen verfolgt werden. Das gehört auch dazu. Wir sind im Westen, wir haben doch keine Verfolgung, wir haben ein bisschen Druck, aber der ist unbedeutend. Aber wir müssen uns innerlich wappnen. Und sage, ich bin ein Sklave Jesu Christi, was du mit mir machen willst, Herr, es ist egal. Und ich muss bereit sein, jedes Risiko hier einzugehen. Wenn ihr das in Ruhe lesen wollt, lest einmal die Evangelien unter diesem Aspekt, dann seht ihr, wie der Herr seelsorgerlich seine Jünger auf das vorbereitet, dass sie genau diesen Weg gehen. Psalm 17,5. Meines Wissens ist Schlachter der Einzige, der es so übersetzt hat. Aber das ist ein hehrer Gedanke. Und zwar, er hat hier übersetzt, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wanken sei. Was muss ich sich vorstellen? Ich stehe vor Gott, habe nicht den Jesus, den ich mir selber vorstelle, sondern den Jesus der Schrift. Und folge diesem Herrn und Heiland in seinen Fußstapfen. Und da gehört dazu, dass ein Gläubiger dann auch betet und sein Herz offen lässt vor mir Jesus und sagt, Herr, wo ist der nächste Ein Schwabe sagt nicht Fußstapfen, der sagt Fußtritt. Wo ist der nächste Fußtritt, wo ich gehen soll? Wo ist die Spur dem Lamme nach? Gell? Und dann fängt man an, die Schrift auch zu lesen. Zum Beispiel, es hat mich erschüttert, wo ich das Buch Ruth las und im Buch Ruth plötzlich die Antwort kommt, geh dorthin, wo meine Schafe sind. Wisst ihr, und das kann auch bedeuten, dass ich, wenn ich mich von der Gemeinde und der Gemeinschaft zurückgezogen habe, dass ich wieder komme, dass ich den Spuren der Schafe nachgehe, dass ich mich einfach steuern lasse von meinem Jesus, sehe, wo er von mir Schritte will und dass ich erwartungsvoll stille Zeit mache, nicht bloß, dass ich gelesen habe und dass ich mein Gebet runtergeleiert habe, sondern dass ich wirklich mit offenem Herzen vom Herrn in diese Fußstapfen Jesu Christi eintrete. Und dann kann ich dem Herrn folgen, wohin es geht. Und in der Offenbarung 14, Vers 4 ist dieses große Kapitel, wo die Bibel zeigt, was wahre Gläubige sind. Dort heißt es, er sagt nicht bloß, dass die erkauft sind von der Erde, sondern diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Damit ist 2. Korinther 11, Vers 2 gemeint. gewaschen im Blut des Lammes und dadurch so jungfräulich wie eine Jungfrau, dass man völlig unberührt ist, dass man völlig gereinigt ist in Jesu Blut. Und jetzt kommt der zweite Schritt, dieser Kreuzesweg, der Weg dem Lamme nach. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Da kommt unser Thema her. Diese sind aus Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Merkt ihr was? Wo steht sie? Und warum sind sie unsträflich? Weil sie vor dem Thron Gottes steht. Sie steht im Angesicht Jesu Christi. Es ist eine Sache zwischen Jesus und ihnen ganz allein, was sich hier wirklich abspielt. Und ich möchte jetzt nur einen Gedanke einfließen lassen. Und zwar, wenn ein Gläubiger das nicht will, wenn ein Gläubiger seine Berufung verweigert, wenn ein Gläubiger lieber schlampig ist, wenn ein Gläubiger nicht den Weg dem Lamme nachgeht, sondern bereit ist, seine eigenen Wege zu gehen, dann möge er aufpassen, dass ihm nicht etwas passiert. Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, und zwar, das ist die Bibelstelle, wie der Antichrist geboren wurde, geistlich, in Richter 9, die berühmte Fabel Jotams. Das ist schattenbildlich, prophetisch, eines der erschütterndste Kapitel über das Volk Israel und warum Israel den Antichristen hervorbringt. Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, nicht vom Prophetischen her zu lesen, sondern vom Seelsorgerlichen, vom Persönlichen. Und zwar, es heißt hier in Richter 9, Vers 8, und die Bäume sind, auch laut Matthäus 24, ein Bild für die Völker. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Aus Israel sollte der Messias kommen. Sie sprachen zum Ölbaum: Sei unser König. Der Ölbaum ist ein Bild in der Prophetie für, man lese Römer 9, die Grundverheißung Israels. Das ist das Israel als das Israel der Patriarche, das grundsätzliche Israel der Verheißung. Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen und die Bäume zu beschirmen? Das heißt, es stößt seine Berufung von sich. Das ist eine Form von Ungehorsam und Verabfall. Das nächste, da sprachen die Bäume zum Feigenbaum. Feigenbaum ist Israel mit der Landesverheißung. 1. Mose 12, 15, 17 und folgende. Komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit lassen und meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Israel, aus dreier Zeuge Mund, sagt die Bibel, besteht jedes amtliche Dokument, jede Tatsache. Israel stößt das zweite Mal von sich. Jetzt kommt das dritte. Da sprachen die Bäume zum Weinstock. Weinstock ist das Israel mit der Verheißung der Kindschaft. Römer 9, Vers 4. Komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut und hingeht, um die Bäume zu beschirmen? Hier sieht man den Abfall Israels, schattenbildlich vorgeschattet. Alle diese Grundfunktionen, Israel stößt alles von sich und jetzt passiert etwas. Jetzt bringt Israel etwas hervor, als Folge davon. Vers 14, da sprachen alle Bäume, das ist jetzt die Welt, das ist die Welteinheit, da sprachen alle Bäume zum Dornbusch. Der Herr Jesus hat die Dornenkrone getragen. Die Erde ist in 1. Mose 3, 17 verflucht worden um des Sündenfalls willen und brachte Donner und Distel hervor. Donner sind ein Zeichen des Fluchs der Sünde. Und dann kommt der Dornstrauch, ein Bild für den Antichrist. Dann kommt der Dornstrauch und sie sagen zu ihm: Komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Das ist der falsche Gesalbte, das ist der Antichrist. So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanons verzehren. Hier steht der ganze Angriff. Zuerst die Täuschung des Antichristen, dann sein offenes Hervorgehen, wo er dann die ganze Welt angriff, vor allem auch die Gläubigen. Jetzt aber das umgedreht auf unsere Situation. Wenn ich dauernd hingehe und das Wirken des Heiligen Geistes blockiere und dauernd hingehe und diese Linie, die Gott aufgegeben hat, ich möchte jetzt gleich schließen mit dem Schlusspunkt, wo Gott dann der entscheidende Punkt setzt, und es einfach verweigere, dann geht's mir wie Israel. Gott ist gnädig und barmherzig und langmütig, auch zum Zorn, und hat unendlich Geduld mit mir. Aber wenn ich dauernd mich weigere, gehorsam zu sein, dann kann es passieren, dass genau das Gleiche kommt, dass ich plötzlich was völlig anderes hervorbringe, was ich überhaupt nicht will, dass ich plötzlich zum Spielball werde, oder Finsternis möchte, dass plötzlich ich in Dinge hineinkomme, die ganz böse enden. Und von daher muss man einfach sagen, muss der Gläubige, wenn er wirklich dem Lamme folgen will, wohin es geht, muss er sein Herz auf den Altar legen und erwarten, dass der Herr alles das tut, was er verheißen hat an mir, dass er mich wirklich reinigt mit seinem Blut, dass sein Kreuz wirkt. Ich muss meine Gesinnung reinigen, so wie es im 2. Korinther 7, Vers 1 steht, dass ich gereinigt werde von jeder Befleckung des Fleisches, das ist die offene Sünde, und des Geistes, das ist die Gesinnung, um die Heiligung oder die Heiligkeit zu vollenden in Gottesfurcht. Dann kann ich wirklich Gott dienen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Jetzt kommt ja die entscheidende Frage, was soll ich dann tun? Das kann doch nicht sein, dass wenn ich nach außen hin aufmerksam bin und wachsam bin und bete und hier aufpasse, dass ich nicht hier was Falsches Krieg und gleichzeitig innerlich nur immer vom Herrn ganz eifältig geht, dass ich dann in völliger Sicherheit bin. Natürlich. Und jetzt zeigt der Herr den letzten Punkt, und das ist mir mit der wichtigste. In Matthäus 24 in der Endzeitrede heißt es, wer ist der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn ich bereit bin, der Weg Gottes zu gehen, und wenn ich so vom Herrn stehe, dann wird auch etwas passieren, wo viele Gläubige sich ja grämen. Dann wird Gott plötzlich meine Berufung, und ich möchte nochmals betonen, dass laut 1. Korinther 12, 18 jeder Gläubige einen von Gott herausgesuchten Platz am Leib Christi hat. Dass jeder Gläubige laut Römer 12, 1 bis 3, ein persönliches Paket des Volumens hat, das heißt das Maß seiner Leistungsfähigkeit, und dass ein Gläubiger laut 1. Petrus 4, Vers 18 letztendlich auch eine persönliche Gnadegabe hat. Und dann wird das funktionieren und dann ist er vollständig im Dienste des Lammes. Und die Bibel sagt, wer im Dienste des Lammes ist, der ist bereit, wenn er kommt. Das ist so einfach. Es ist nur eine Sache zwischen mir und ihm. Schnürsal zwischen meinem Herz und ihm. Und wenn ihr nichts verstanden habt, was ich gesagt habe, und bloß den einen Satz euch merkt, es ist eine Sache zwischen meinem Herz und ihm, dass ich vor ihm stehe, dann ist es gewonnen. Mich bete zum Schluss.